Kinder des Treibsands von Effua Traoré, Teil 2. Was bisher geschah? Simi wird von ihrer Mutter von Lagos in Nigeria in das kleine Dorf Ajao am Rande des Dschungels geschickt. Dort lebt ihre Großmutter, Iyala genannt. Bisher kannten sich Großmutter und Enkelin gar nicht, denn Simis Mutter hat jeden Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen. Am ersten Tag ihres Aufenthalts wird Simi von einem merkwürdigen Vogel in eine Welt unterhalb eines Sees gelockt. Doch es gelingt ihr, zurückzukehren. Lange glaubt sie, der Vorfall sei nur ein Traum gewesen, doch immer wieder wird sie an das Erlebnis erinnert. War es doch kein Traum? Von ihrer Großmutter erfährt sie, dass alle 10 Jahre im Treibsand am Seeufer ein Kind verschwindet. Laut einer Sage hat Oshun, die Göttin der Gewässer, auf Bitten Adonis in einer Blase unterhalb des Sees eine Zwischenwelt für Adonis verstorbenen Sohn Layo erschaffen. Eine Welt zwischen Leben und Tod, in der Layo alle 10 Jahre einen neuen Spielkameraden bekommt. Und alle 10 Jahre verschwindet ein Kind aus dem Dorf im Treibsand. Am nächsten Morgen war Iyala ungewöhnlich nervös. Immer wieder blickte sie in den Himmel, als erwarte sie dort ein Zeichen. Eine drückende Schwüle lag über dem Ort. Schließlich nahm Simi sich ein Herz und stellte ihre Großmutter zur Rede. Iyala, stimmt was nicht? Ihre Großmutter seufzte tief.
Wie du gehört hast, will der Bruder des Chiefs das Land verkaufen und den See zuschütten. Er glaubt auch nicht daran, dass das Land und der See heilig sind.
Was, wenn sie das wirklich tun? Simi schluckte.
Wenn das nicht Oshus Wille ist, wird sie es nicht erlauben.
Iyala atmete zischend aus.
Die Entscheidung wird morgen Abend in Ekita getroffen. Ich habe Jay, den Sohn des Chiefs, gebeten, zu uns zu kommen, sobald er etwas weiß. Ich muss heute noch Oshu aufsuchen.
Simis Augen weiteten sich.
Du wirst mit Oshu sprechen? Mit der Göttin?
Iyala nickte müde.
Ich bin ihre Priesterin. Aber ich weiß nicht, ob sie eine Antwort für mich haben wird.
Iyala seufzte, setzte sich zu Simi und griff in die Falten ihres Wickeltuchs, zog ein Kärtchen hervor und reichte es Simi. Simi hielt es ins Licht der Lampe. Es war ein Foto, alt und verblichen, aber Simi erkannte den roten Lehm und Iyalas Häuschen im Hintergrund. 2 Kinder standen vor dem Haus und Simi wusste sofort, wer das größere Kind war. Es war ein Mädchen, ungefähr in Simis Alter, barfuß, und sie trug ein einfaches dunkelgrünes Kleid. Ihr ernster Gesichtsausdruck wirkte, als wollte sie die Person hinter der Kamera herausfordern.
»Meine Mutter«, flüsterte Simi, während sie mit ihrem Daumen sanft über das Foto strich.
Und dann betrachtete sie den kleinen Jungen, den ihre Mutter fest an der Hand hielt. Er war vielleicht 7 Jahre alt, genauso barfuß wie ihre Mutter, und er trug nur eine kurze Hose. Einen Fuß hatte er über den anderen geschlagen und in einer Hand hielt er ein kleines Holzauto. Er blickte mit einem verträumten Lächeln in die Ferne, anstatt in die Kamera zu schauen. Und plötzlich wurde Simi alles klar. Die Kinder sahen sich wahnsinnig ähnlich, zu ähnlich, um Freunde oder Cousin und Cousine zu sein.
»Mom hat einen Bruder?«
Sie betrachtete wieder das Bild und versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. Ihr ganzes Leben lang hatte sie sich unzulänglich gefühlt, weil sie nicht einen einzigen Verwandten hatte.
»Jeder muss wenigstens einen Verwandten haben«, hatte ihr Lehrer gesagt. »Frag nochmal deine Eltern, so etwas gibt es nicht«, hatte er vor der ganzen Klasse verkündet und alle hatten gelacht. Sie hatte sich wie eine Außerirdische gefühlt. Und nun stellte sich heraus, dass sie die ganze Zeit nicht nur eine Großmutter, sondern auch einen Onkel gehabt hatte. Als Iyala nicht antwortete, drehte Simi sich abrupt zu ihr und erstarrte. In Iyalas Augen glänzten Tränen.
»Ich bin nicht überrascht, dass sie dir nicht von Toin erzählt hat«, sagte sie leise. »Seit dem Tag, an dem er uns verlassen hat, hat sie nie wieder seinen Namen ausgesprochen.«
Simis Herz zog sich schmerzhaft zusammen. »Wo ist er hingegangen?« Yala atmete tief ein.
Toin ist zu dem verbotenen See im Dschungel gegangen und nie wieder zurückgekehrt.
Die folgende Nacht war schrecklich. Simi konnte nicht einschlafen und wälzte sich stundenlang im Bett herum. Und als sie endlich am Einschlafen war, hörte sie plötzlich ein leises Flattern. Ein gelbes Leuchten. Das Licht flimmerte und kam näher. Es stürzte auf sie zu und wurde zu der dunklen Silhouette eines Vogels, der vor ihr in der Luft schwebte. Simi wollte schreien oder wegrennen, aber sie war wie gelähmt. Dann war der Vogel plötzlich weg. Simi schlief wieder ein, doch im Traum lief ihr der zarte Junge von dem Foto mit ausgebreiteten Armen und hoffnungsvollen Augen entgegen. »Hilf uns«, flüsterte er. Seine Augen füllten sich mit Tränen und seine Lippen zitterten. Später, als der Morgen schon fast Mittag war, wachte Simi auf und dachte sofort an ihre Mutter. Die Sonne stand schon hoch am Himmel und glühte, als Simi mit der Zahnbürste und der Zahnpasta in der Hand immer noch benommen zur Wasserstelle lief. Jede Bewegung fühlte sich an wie ein Schritt durch eine Hitzewand. Die Luft knisterte, und es war, als ob die Sonne ihre Hitze in großen Wellen auf die Erde herunterkrachen ließ. Ein Schatten zog vorbei, und Simi sah nach oben. Dunkle Wolken formten sich und lösten sich augenblicklich wieder auf, als ob sie vor Hitze zerschmolzen oder vom Wind verstreut wurden. Es war ein merkwürdiges Spektakel, so, als ob der Himmel sich nicht entscheiden konnte, was er tun wollte.
»Sogar das Wetter zittert heute.«
Simi wirbelte herum und entdeckte Iyala im Kräutergarten, die gerade dabei war zu gießen. Simi wünschte ihr einen guten Morgen und begann dann mit dem Zähneputzen. Was Iyala wohl damit gemeint hatte? Den Rest des Vormittags war Iyala still und angespannt. Ab und zu blickte sie abwesend in die Ferne. Manchmal murmelte sie leise etwas vor sich hin. Simi vertrieb sich die Zeit mit Hausarbeiten. Sie fegte zuerst den Hinterhof und dann das Haus. Danach half sie Iyala beim Kochen. »Hast du gestern Nacht deine Antwort von Oshun bekommen?« Iyala schüttelte müde den Kopf.
»Sie ist in einer sehr schlechten Verfassung. Ich spüre ihre Laune in der Luft und im Wasser. Sie hat mir nicht geantwortet. Etwas stimmt da nicht. Du darfst nicht mehr allein in der Gegend umherwandern. Du solltest jetzt vorsichtiger sein. Wir wissen nicht, was los ist und ich kann nicht... Deine Mutter kann dich nicht auch noch verlieren.«
Simi schluckte. »Es ist wegen Toin, dass meine Mutter nicht mehr mit dir spricht, oder?« Iyala nickte.
»Sie gibt mir die Schuld für das, was geschehen ist«, unterbrach sie Iyala, »obwohl ich glaube, dass sie sich leider selbst die Schuld gibt, tief in ihrem Inneren.«
»Aber das ist doch nicht fair«, rief Simi. »Es ist doch nicht eure Schuld.« Iyala sah Simi lange an, bevor sie antwortete.
»Toin wurde mit einem unruhigen Herzen geboren«, sagte sie endlich. »Nur ein Teil seines Herzens war in unserer Welt verankert. Er liebte die Geschichten über die Götter und Göttinnen über alles. Er setzte sich jeden Abend im Mondlicht auf eine Strohmatte und wollte die Geschichten hören. Er war immer der Erste hier draußen und sagte den anderen Kindern aus der Nachbarschaft immer, dass sie sich beeilen sollten. Er liebte alle meine Geschichten, aber die, die er am meisten liebte, war die Geschichte von Layo. Er gab keine Ruhe, bis ich sie erzählt hatte. Deine Mutter war das genaue Gegenteil«, fuhr sie mit einem leisen Seufzer fort. »Sie machte sich lustig über die Geschichten. Sie glaubte nicht an sie. Bis heute glaubt sie fest daran, dass die Kinder, die verschwunden sind, einfach nur ertrunken sind. Sie glaubt, dass ihr Bruder ertrunken ist.«
Iyalas Blick wurde hart.
»Aber er ist nicht tot«, sagte sie jetzt lauter. Er ist bei Layo.
Wie alt waren sie, als es passierte?
Deine Mutter war gerade 17 geworden und Toin war 11 Jahre alt. Die beiden hatten eine sehr besondere Beziehung. Deine Mutter war immer sehr beschützerisch ihm gegenüber und an dem Tag, an dem es passierte...
Yala brach ab und holte Luft.
Es war an einem Tag, an dem ich nach Ekita gegangen war. Soweit ich weiß, hatten sie sich gestritten. In diesem Jahr sollte der Legende nach wieder ein Kind zu Layo gebracht werden. Aber das Jahr war schon fast rum und Biola hatte Toin gesagt, dass das alles Quatsch war und dass kein Kind verschwinden würde. Sie sagte ihm, dass die Geschichten nur dumme Fantasien waren. Er wurde sauer. Sie hatte unterschätzt, wie wichtig ihm die Geschichten waren. Er sprang auf und sagte, er würde es ihr beweisen, damit sie es endlich glauben würde. Er lief davon und kam nie mehr zurück.
Yala seufzte. Ein tiefer, schmerzgefüllter Seufzer, der Tränen in Simis Augen trieb.
Sie hat nie wieder mit mir geredet. Bald danach war sie mit der Schule fertig und hat Ajao verlassen. Und ich habe sie nie wieder gesehen. Aber ich kann es ihr nicht mal übel nehmen. Ein Mensch ist nicht aus Holz. Ein Mensch kann nur so viel ertragen, wie er ertragen kann.
Yala sah Simi müde an.
Mir wurden an dem Tag beide Kinder genommen, sagte sie leise. So sind die Götter.
Simi wusste nicht, was sie dazu sagen sollte. Sie war zu schockiert über das, was sie gehört hatte. Aber endlich verstand sie ihre Mutter, ihre ständige Angst um sie. Die unbegründete Sorge, dass ihr etwas passieren könnte. Sie verstand nun auch ihre panische Angst vor Wasser. Die Verbote, ins Schwimmbad oder zu nah an den Strand zu gehen. Ihre Mutter tat ihr so leid und Simi ärgerte sich sehr, ausgerechnet jetzt an diesem verflixten Ort zu sein, wo sie nicht einmal telefonieren konnte. Mehr als alles andere würde sie jetzt gern ihre Mom sprechen, sie trösten, ihr sagen, dass es ihr gut ging, damit sie sich keine Sorgen machte. Doch es ging nicht. Ihre Mutter war schon längst bei ihrem Seminar in England. Sie fühlte sich plötzlich weit weg und hilflos. Die Sehnsucht nach ihrer Mutter war so stark, dass es in ihrer Brust schmerzte.
»Mach dir keine Sorgen, mein Kind. Es wird alles gut.«
Yala schien ihre Traurigkeit zu spüren.
»Geh einfach nicht mehr allein raus, bis wir genau wissen, was los ist.«
Simi nickte benommen. Am folgenden Tag wurde die Luft noch schwüler.
»Es ist Oya, Oshus Schwester.«
Yala sprach merkwürdig. Ihre Stimme war tief und die Wörter klangen wie ein Sprechgesang.
»Die Luft ist seit Tagen geladen.« Der Regen kommt nicht. Nachts grollt der Himmel, als ob er bersten muss, und trotzdem kann er den Regen nicht freilassen. Jedes Mal kommt ein zorniger Wind auf, der die Wolken zerstreut. Ich befürchte, dass es bald den größten Sturm geben wird, den wir jemals gesehen haben.
Meinst du, das hängt mit dem See zusammen?
Alles hängt mit allem zusammen,
antwortete Yala. Simi schauderte, als sie in den rastlosen Himmel sah. Dicke, dunkle Wolken formten sich und wurden gleich darauf wieder vom Wind zerstreut. Plötzlich umhüllte sie eine Welle feuchter Luft wie ein nasser, unsichtbarer Umhang und dann blitzte es. Zwei dicke Wolken prallten aufeinander und der Donner erklang wie eine gewaltige Explosion. Danach war die Welt in eine schwere Stille gehüllt. Dann hörten sie den Wagen vor der Tür. Mokta hatte Jay hergefahren. Er blieb im Wagen, während Jay ausstieg und auf sie zueilte. Seine Miene verriet nichts Gutes. Kaum hatte Jay Simi und ihre Großmutter begrüßt, platzte er schon mit der Nachricht heraus. »Der See wird zugeschüttet. Die Entscheidung wurde heute in der Ältestenversammlung getroffen.« Yalas Gesicht versteinerte sich.
»Ich muss sofort zu ihr gehen.
murmelte sie, ging ins Nebenzimmer, in dem sie eilig ein paar Dinge zusammensuchte und verschwand ohne ein weiteres Wort nach draußen. Offensichtlich wollte sie mit Oshu sprechen, um sie zu besänftigen. Simi und Jay blieben betreten zurück. »Es wird komisch sein, wenn wir den See nicht mehr haben«, sagte Jay schließlich. »Jeder, der von hier stammt, ist mit der Geschichte von Laio und der Göttin Oshu aufgewachsen. Wenn der See zugeschüttet wird, wird das, was unser Land besonders macht und uns alle seit Jahrhunderten verbindet, für immer verschwinden.« Simi nickte und runzelte gleich darauf die Stirn, als ihr ein anderer Gedanke kam. »Wenn der See zugeschüttet wird, dann ist auch die letzte Verbindung zur Welt dort unten abgeschnitten. Die Kinder können nie wieder zurückkommen.« Seit Iyanla ihr das alte Foto gezeigt hatte, sah sie immerzu diesen kleinen Jungen mit dem verträumten Lächeln vor sich und ihre Mutter, wie sie seine Hand festhielt. Jay sah sie überrascht an. »Keiner ist jemals zurückgekommen.« »Ja, aber es könnte doch vielleicht noch eines Tages passieren«, murmelte sie schwach. »Was, wenn sie nicht geträumt hatte? Was, wenn sie wirklich dort gewesen war?« Es hatte sich einfach so real angefühlt. »Und sie war zurückgekommen. Was, wenn es einen Weg gab?« Simi fühlte sich auf einmal unendlich traurig. Sie dachte an ihre Mutter und musste tief durchatmen, um sich wieder zu beruhigen. Wenn der See nicht mehr da war, dann würde ihr Onkel niemals mehr herausfinden. Sie stand abrupt auf und begann auf und ab zu laufen. Und plötzlich wurde ihr klar, was sie tun musste. Ich muss zurück und nach unten, zu ihnen.« »Was meinst du mit zurück nach unten?« Jay sah sie verständnislos an. »In die Welt unter dem See. Ich habe sie gesehen. Diese Welt, die die Göttin Oshu für Laio kreiert hat. Ich war dort.« Es war fast schon eine Erleichterung, endlich darüber zu sprechen. Als sie geendet hatte, war Jay leicht blass. »Bist du dir wirklich sicher? Ich meine, vielleicht war es doch nur deine Fantasie, die dir einen Streich gespielt hat.« »Ich wollte es zuerst selbst nicht glauben«, sagte Simi. »Seit dem Tag habe ich versucht, die Erinnerung als merkwürdigen Traum abzustempeln. Aber das Komische ist, dass ich die Geschichte von Laio noch gar nicht kannte. Iyanla hat sie mir erst später erzählt. Wieso habe ich also dort unten den Namen Laio das erste Mal gehört?« Plötzlich durchzuckte ein riesiger Blitz den Himmel und zerriss ihn in zwei Teile. Ängstlich blickte Simi in den Himmel und wartete auf den darauffolgenden Donner. Er kam sofort und war schmerzhaft laut und bedrohlich. Der Himmel verdunkelte sich. Es war wie bei einem Stromausfall, in einem Moment noch hell und im nächsten stockfinster, und dann kam der Regen. Mokhtar kam angerannt und drängte Jay zum Aufbruch, doch der schickte ihn mit wenigen Worten zurück ins Auto, um allein mit Simi zu sprechen. Der Regen kam in Stoßwellen herunter, als ob er innerhalb von ein paar Stunden alles nachholen wollte, was er in den letzten Wochen versäumt hatte. Simi nahm das alles kaum wahr. Sie konnte nicht aufhören, an den kleinen Jungen auf dem Foto zu denken. Toin, ihr Onkel. Und daran, was es mit ihrer Mutter gemacht hatte, ihn zu verlieren. »Als ich dort unter dem See war«, sagte sie und versuchte, ihre Sorgen in Worte zu fassen. »Es ist schwierig zu erklären, wieso, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie Angst hatten.« Jay hob eine Augenbraue. »Wie meinst du?« »Es war die Art, wie die Kinder Laios Namen gesagt haben, so ängstlich. Er klang irgendwie nicht wie ein Spielkamerad. Nicht so, wie es in der Legende hieß. Er klang eher wie jemand, vor dem sie Angst hatten.«
»Wieso? Was haben sie genau gesagt?«
Es fiel ihr nicht leicht, sich an die genauen Worte der Kinder zu erinnern. Sie hatten Angst, dass Laio böse sein würde.«
»Trotzdem«, brauste Jay auf, doch Simi unterbrach ihn sofort. »Ich fühle mich schuldig, weil ich aus irgendeinem unerklärlichen Grund zurückkommen durfte. Doch Toin und alle anderen konnten es nicht. Ich muss zurück und nach unten, zu ihnen.« Simi nickte energisch und versuchte dabei, sicher und entschlossen zu wirken. Aber ihre Hände zitterten so heftig, dass sie sie ineinander verschränken musste. »Ich muss versuchen, meinen Onkel dort herauszuholen, bevor sie den See und den Durchgang für immer verschließen.«
»Sag mal, geht's dir noch gut?«
Jay sah jetzt richtig wütend aus.
»Ich muss es tun.
Ich bin die Einzige, die jemals von dort zurückgekommen ist. Es muss einen Grund dafür geben, verstehst du? Es klingt vielleicht verrückt, aber ich habe das Gefühl, dass das meine Bestimmung ist. Ich muss sie retten.
Du willst dein Leben für ein Gefühl riskieren?
Nicht für ein Gefühl. Für meinen Onkel. Und vor allem für meine Mom. Verstehst du nicht? Meine Mom ist nur ein Schatten ihrer selbst. Und so war sie schon immer, solange ich mich erinnern kann. Sie hat panische Angst vor Wasser und sorgt sich ständig um mich. Jeden Tag trägt sie einen schweren Sack voller Reue und Schuldgefühle mit sich herum. Sie ist kein glücklicher Mensch. Sie ist von Ajao weggelaufen, von ihrer Vergangenheit, weil sie nicht darüber hinwegkam, dass ihr Bruder im Treibsand verloren ging. Sie gibt sich selbst die Schuld.
Jay sank zurück auf einen Stuhl und Simi setzte sich zu ihm.
Jay, ich muss es tun. Ich muss helfen, wenn ich es kann. Dieser Vogel, er lässt mich nicht in Ruhe.
Mit einem riesigen Satz sprang sie hinein. Weder Jay noch Mokhtar hatten sie aufhalten können. Sie war durch den Regen gerannt, als ginge es um ihr Leben. Als die weiche, blubbernde Masse sie sanft aufnahm, drehte sie sich ein letztes Mal um. Zu ihrem Entsetzen sah sie, wie Jay versuchte, ihr hinterherzuspringen. Doch im letzten Moment hielt ihn Mokhtar zurück und drückte ihn zu Boden. Simi schnappte noch einmal nach Luft und dann ließ sie zu, dass der Treibsand sie verschluckte. Sie war wieder in der anderen Welt. Mühsam stand sie auf und sah sich um. Sollte sie sich erst wieder verstecken oder gleich dem Weg folgen, um ihren Onkel zu suchen? Bevor sie sich entscheiden konnte, hörte sie Stimmen. Es war zu spät. Zwei Kinder liefen ihr entgegen. Ein Mädchen in Simis Alter und ein Junge, der etwas jünger aussah. Beide trugen jeweils einen langen Speer. Simi stand wie angewurzelt da, unfähig, sich zu bewegen oder etwas zu sagen. Einen Moment starrten sie sich gegenseitig an. Der Junge reagierte zuerst. Er bedeutete Simi, ihnen zu folgen. Simi rührte sich nicht. Das Mädchen drehte ihren Speer um, sodass die Spitze plötzlich gegen Simis Hals drückte. Simi schluckte.
»Vielleicht bewegt sie sich jetzt endlich?« sagte das Mädchen scharf. Ihre Augen glitten ab von Simis Gesicht zu ihrem Hals und blitzten auf.
Mit einer so schnellen Bewegung, dass Simi es kaum kommen sah, hatte das Mädchen ihr Iyanas Kette vom Hals gerissen.
»Schwester Temitope wird doch Ärger bekommen, weil sie etwas von einem Neuling genommen hat«, sagte der Junge erschrocken. »Du wirst es einfach niemandem erzählen, Dapo«, sagte das Mädchen, das offensichtlich Temitope hieß.
»Hey«, rief Simi. »Das ist meine Kette, die mir meine Großmutter geschenkt hat!« Sie funkelte das Mädchen böse an.
Das Mädchen drückte die Speerspitze noch einmal gegen Simis Hals. »Sie wird nichts mehr sagen.«
Temitope ließ die Kette zwischen den Knoten ihres braunen Gewands verschwinden und forderte Simi auf, sich zu bewegen. Nach einer Weile kamen sie in eine düstere Landschaft. Vertrocknete Felder, verwelkte Gräser und schlaffe Pflanzen. Rote Rinnsale krochen wie qualmende rote Lavaschlangen hungrig über das Land und erstickten alles auf ihrem Weg. In der Ferne entdeckte sie eine Reihe Kinder durch die Felder laufen. Auf ihren Köpfen trugen sie große Körbe und ihre Schultern waren gebeugt. Sie wirkten jämmerlich und bedrückt. Schließlich kamen sie zu einem riesigen Baum. Davor saß auf einem kunstvoll geschnitzten Thron ein muskulöser Junge. Seine nackten Füße baumelten knapp über dem Boden. Sein Gesicht war schön, mit ebenmäßigen Zügen und einem leuchtend dunklen Hautton, der warm strahlte. Aber seine Augen strahlten alles andere als Wärme aus. Er legte seinen Kopf in den Nacken und betrachtete Simi.
»Wie schön! Ein Neuling! Ich bin nur hier, um mit meinem Onkel zu sprechen.« Sobald ich ihn gefunden habe, werde ich wieder gehen.
In dem Moment, in dem sie die Worte ausgesprochen hatte, fegte ein Windstoß über sie hinweg. Aus dem Augenwinkel sah Simi, wie sich etwas blitzschnell auf sie zubewegte und eine staubige graue Spur in der Luft hinterließ. Dunkelgraue Flügel erschienen wie aus dem Nichts und ein Vogel landete direkt vor ihr auf dem Boden. Zwischen seinen grauen Federn glänzte es golden und Simi wusste sofort, dass dies der magische Vogel war, der sie gerufen und in ihrem Traum besucht hatte. Der Junge umschloss die Armlehnen seines Throns fester und beugte sich nach vorn. »Weiß der Neuling eigentlich, wen sie vor sich hat?« Simi räusperte sich. »Du bist Layo?« sagte sie mit zitternder Stimme. Die Miene des Jungen veränderte sich. Er grinste stolz. Der Vogel flog hinüber zu dem Jungen und setzte sich auf seine Schulter. Er gab ein ungeduldiges Krächzen von sich. Layo neigte seinen Kopf zu dem Vogel, ohne den Blick von Simi abzuwenden. Als der Vogel leise etwas in sein Ohr zwitscherte, weiteten sich die Augen des Jungen. Er erhob sich und rief: »Das ist diejenige, auf die wir gewartet haben. Die schon einmal hier war. Versammelt alle beim See!« Temitope und Dapo zuckten zusammen. Hunderte von Kindern hatten sich oben auf den roten Hügeln um den See versammelt. Sie saßen lustlos und schlapp nebeneinander und wirkten beinahe unbeteiligt. Nur bei näherer Betrachtung sah Simi die angespannten, wachen Blicke. Die Stimmung war so gespenstisch wie auf einem Friedhof bei Vollmond. Unter den Blicken hunderter Augen zerrte Layo Simi hinter sich her. Erst als sie an dem See angekommen waren, ließ Layo endlich ihren Arm los. »Simi wird es Ihnen sagen.« »Was soll ich sagen?« Er schnaubte ungeduldig. »Erzähl ihnen, wie die Göttinnen sich dort oben streiten. Sag ihnen, wie Wasser und Wind miteinander kämpfen. Sag ihnen, dass der See zugeschüttet werden soll.« Simi nickte langsam. »Also, ja«, fing sie an. Wieder nahm der Vogel auf Layos Schulter Platz und zwitscherte ihm ins Ohr. »Der Vogel sagt, dass Oshun nicht das Recht hat, Kinder hier drin für immer zu behalten.« Layo zeigte auf die Menge von Kindern, die sie beobachteten. »All diese Kinder sollten nicht hier sein. Wir haben nicht das Recht, für immer zu leben. Deswegen hat er Streit zwischen den Göttinnen verursacht. Der Vogel will, dass Oya, ihre Schwester Oshun, dazu zwingt, diese Welt zu schließen. Die Kinder sollen mit Oya mitgehen, zu den Toten.« Simi stöhnte auf. »Der Vogel hatte den Streit verursacht? Warum?« Oshun war die Göttin des Wassers, die Essenz des Lebens. Und laut allem, was Simi über sie erfahren hatte, liebte sie Kinder. Würde sie all diese Kinder einfach in den Tod schicken? Und Toin? »Sie wird das nicht zulassen!« Simi schüttelte entschlossen den Kopf. »Sie hat damals eine wunderschöne Welt kreiert, damit die Kinder hier für immer leben können.« »Simi wird uns hier rausführen«, rief Layo mit Blick in die Menge. Ein leises Raunen ging durch die Hügel und Simi sah hoch. Die Kinder flüsterten und sahen einander ängstlich an. Wieso waren sie darüber nicht glücklich? Würde eine Rückkehr ihren Tod bedeuten? Ein Junge fing zaghaft an zu sprechen. »Hat Layo vergessen, dass Oshun uns diese Welt und die Unsterblichkeit geschenkt hat? Sie hat uns ein wunderschönes Zuhause gegeben. Eine Welt, in der wir nie leiden, nie hungern müssen und wo wir für immer und ewig glücklich leben dürfen. Unsere Welt war doch früher nicht so zerstört. Hat Layo das vergessen?« »Ja, wir waren glücklich hier, bevor dieser böse Vogel kam und unsere Welt ruinierte«, rief jetzt eine andere Stimme. »Wir wollen nicht hier weg! Wir wollen nicht hier weg!« Die einzelnen Stimmen wurden zu einem lauten, brüllenden Chor und plötzlich kam Leben in die teilnahmslosen Gesichter. Die Kinder wurden lauter und fingen an, die Hügel herunterzurutschen. Der Vogel versteifte sich, breitete die Flügel aus und begann laut zu trällern. Es folgte ein berstendes Geräusch und die Welt erzitterte. Tiefe Risse erschienen in den Hügeln und dicke, rote Flüssigkeit quoll aus den dunklen Spalten. Die Kinder kreischten und kämpften sich wieder die Hügel hinauf. Der Vogel flog mit weit ausgestreckten Flügeln tiefe Kreise über alle Köpfe, als würde er die Kinder herausfordern. Simi schluckte, als Layo jetzt mit grimmiger Miene auf sie zumarschierte.
Simi wird uns hinausführen. Layo wird als Erster gehen.
Layo packte sie wieder am Arm und zog sie mit sich ins Wasser. Sofort versanken ihre Füße ein paar Zentimeter im weichen Treibsand. Die rote Wasseroberfläche kräuselte sich. Dann sprang er tiefer hinein und zog sie mit sich. Das kalte Wasser nahm sie schnell auf und Simi wartete mit angehaltener Luft auf den Sog und den wilden Strudel, der sie herumwirbeln und dann im Dschungel von Ajao ausspucken würde. Doch es passierte nichts. Der Treibsand brachte sie nicht zurück nach Hause wie beim letzten Mal. Kalte Angst stieg in ihr auf und sie spürte, wie sich ihre Lungen langsam verengten. Sie wand sich aus Layos Griff, doch er zog sie zurück. Sie zappelte und zerrte und versuchte, nach oben zu schwimmen, doch er war erbarmungslos. Panisch schnappte sie nach Luft und sofort drang Wasser in ihre Lungen. Sie würde ertrinken. Die Kraft, weiterzukämpfen, wich mit jeder Sekunde, die sie unter Wasser verbrachte, weiter aus ihr. Und als er sie endlich nach oben zog, war sie schon ohnmächtig. Als sie wieder zu sich kam, massierten sanfte Hände ihren Rücken. Kleine Hände strichen über ihre Stirn und eine zarte Stimme flüsterte tröstende Worte. Sie öffnete die Augen und sah in ein seltsam bekanntes Gesicht. Seine Stirn lag in Sorgenfalten, doch sie erkannte sofort den kleinen Jungen aus Injalas altem Foto. Toin. Simi sieht Biola so ähnlich, sagte er sanft. Wieso ist Simi zurückgekommen? Biola wird so traurig sein, auch ihre Tochter zu verlieren. Ein schmerzhafter Ausdruck huschte über sein schmales Gesicht. Toin hat Biola und Injala schon sehr traurig gemacht.
Ist sie endlich wach?
Dröhnte Layos Stimme. Toin nickte, doch er wandte seinen besorgten Blick nicht von Simi ab.
Sie wird es noch einmal versuchen, rief Layo. Und noch einmal und noch einmal und noch einmal, bis es klappt.
Ein entsetztes Raunen ging durch die Hügel. Toin stand auf und half Simi vorsichtig auf die Beine. Dann drehte er sich zu Layo. Sie kann nicht mehr. Und nur weil Layo es immer weiter versucht, wird sich nichts daran ändern, dass es nicht funktioniert.
Was hast du gesagt?
Layos Stimme war hart und bedrohlich, als er auf sie zukam, doch Toin stellte sich schützend vor Simi. Sie kann nicht mehr. Simi ist Teil meiner Familie und ich werde nicht zulassen, dass Layo sie weiter leiden lässt.
Weg mit ihm!
Brüllte Layo mit so viel Wut, dass Speicheltröpfchen aus seinem Mund flogen. Seine Brust hob und senkte sich heftig.
Keiner wird sich uns in den Weg stellen!
Ein Schatten huschte über sie hinweg und das inzwischen vertraute Rauschen von Flügeln ließ Simi erschaudern. In einer grauen, staubigen Wolke stürzte sich der Vogel auf Toin. Simi zog Toin zur Seite und sie duckten sich gerade noch rechtzeitig. Mit einem furchtbaren Kreischen flatterte der Vogel zurück auf Layos Schulter. Die roten Pfützen brodelten stärker und roter Nebel breitete sich langsam um sie herum aus.
»Bruder Dapo, Schwester Temitope«, rief Layo.
Die beiden liefen sofort auf sie zu, ihre Speerspitzen in den Himmel gerichtet. Simis Magen verknotete sich schmerzhaft und sie drückte Toins Hand.
»Komm, Bruder Toin«, flüsterte Schwester Temitope. »Mach die Dinge nicht noch schlimmer, als sie schon sind.«
Vorsichtig legte sie eine Hand auf Toins Arm. Im selben Moment erspähte Simi etwas Blaues an Schwester Temitopes Hals. Es blitzte unter dem Knoten von Temitopes Tuch hervor. Ihre Kette mit dem blauen Stein. Ein Gedanke schoss ihr durch den Kopf. Was, wenn... Konnte die Kette der Schlüssel sein?
Meine Kette, rief sie. Als ich es das erste Mal zurückgeschafft habe, hatte ich meine Kette um.
Aber Schwester Temitope hat sie mir weggenommen. Vielleicht ist das der Grund, wieso es nicht geklappt hat? Vielleicht ist das ein magischer Stein. Schwester Temitope zuckte zusammen und sah nervös zu dem Vogel auf Laios Schulter. Laio sah sie grimmig an. Schwester Temitope hat einem Neuling etwas weggenommen? Und sie hat es Laio nicht gezeigt? Sofort ließ Schwester Temitope ihren Speer mit einem Scheppern zu Boden fallen und nahm die Kette mit zitternden Händen von ihrem Hals. Sie tat Simi leid. Der Vogel krächzte wieder aufgeregt in Laios Ohr und er hörte aufmerksam zu. »Das verändert alles«, sagte er. »Wenn wir ein magisches Amulett haben, dann brauchen wir Simi gar nicht mehr.« »Her mit dem Amulett!« Die Kette baumelte zwischen Temitopes zitternden Fingern. Das intensive, grünliche Blau des Steins wirkte fast flüssig. Ein warmes Gefühl durchströmte Simi und es war, als würde sie an einem sonnigen Tag in die Tiefen eines friedlichen Flusses schauen. Das Wasser im Stein schien sanft zu plätschern, als wehte eine milde Brise darin. Angezogen von dem warmen Blau, bewegte sich Simi wie in Trance. Das überwältigende Gefühl, den Stein beschützen zu müssen, überfiel sie und trieb sie an. Er durfte auf keinen Fall in die falschen Hände gelangen. Mit einem Satz stand sie zwischen Schwester Temitope und Laio und riss die Kette an sich. Sobald der Stein ihre Handfläche berührte, blitzte er hellblau auf. »Dieser Stein gehört mir!« Simi hielt ihn hoch, damit alle ihn sehen konnten. Dabei sah sie Laio und den Vogel furchtlos an. »Meine Großmutter Iala, Priesterin der Göttin Oshu, hat ihn mir gegeben.« Eigenartige Wellen rauschten wie Wasser durch ihre Glieder, aber sie fühlten sich nicht unangenehm an. Sie waren wie ein lang verlorener Teil von ihr. Überall um sie herum flüsterten die Kinder. Als eine dunkle Wolke aus kreischenden Federn sich mit unglaublicher Geschwindigkeit in ihre Richtung stürzte, hörte sie die Menge nach Luft schnappen. Doch Simi spürte keine Angst. Sie umklammerte den Stein fester, drückte ihn an ihre Brust und schloss die Augen. Etwas tief in ihrem Inneren sagte ihr, dass Oshu sie beschützen würde. Als der Vogel versuchte, ihr den Stein zu entreißen, sah Simi durch ihre geschlossenen Augenlider eine große Explosion von blauem Licht. Es flackerte. Flügel schlugen wild umher, Federn und Krallen kämpften verzweifelt und ein schrecklicher, gequälter Schrei hallte über die Hügel. Dann war es still. Simi öffnete die Augen. Eine riesige blaue Blase schwebte in der Luft vor ihr. In ihrer Mitte zappelte ein graues Bündel Federn. Laio starrte entsetzt auf die Blase. Er sah verwirrt und blass aus. »Mama!« rief er plötzlich, und seine Augen füllten sich mit Tränen. Im Inneren der Blase hörte der Vogel auf zu kämpfen. Die schwarzen Knopfaugen, die Laio fixierten, hatten ihren bösen Glanz verloren. Sie sahen ihn traurig an. Simi starrte die beiden mit großen Augen an. Der Vogel war Adoni, Laios Mutter. Adoni, die Frau in der Legende, die kein weiteres Kind wollte, weil sie die Liebe für ihren Sohn Laio nicht mit irgendwem anders teilen wollte. Adoni war offenbar aus Oyas Welt der Toten geflüchtet. Sie hatte Laio zu sich holen wollen, damit sie endlich wieder vereint sein konnten.
»Mama, ich weiß, du wünschst dir, dass wir wieder zusammen sind. Und ich wünsche es mir auch, aber was du getan hast, war nicht richtig.«
Laio sprach mit brüchiger Stimme und Tränen liefen ihm die Wangen herunter.
»Dies ist mein Zuhause. Diese Kinder hier sind jetzt meine Familie. Du kannst anderen nicht meinetwegen wehtun. Das ist keine Liebe, Mama.«
Bei diesen Worten fingen Adonis Federn an zu zittern und ganz sachte streckte sie die Spitze ihres Flügels in Laios Richtung. Eine kühle Brise ging zwischen den roten Hügeln und stupste die Blase an. Simi zitterte und rieb sich die Arme. Oyas Winde waren gekommen, um Adoni zurückzuholen. Und während die Blase davontrieb, tropfte blauschimmerndes Wasser aus ihr heraus.
Es floss überall hin. Dünne blaue Wasserrinnen trafen auf die brodelnden roten Pfützen, die sogleich zurückwichen und im Boden verschwanden. Plötzlich ertönten glückliche Rufe und Freudenschreie. Die blauen Bäche aus der Blase hatten sich ausgebreitet und verteilten ihr blaues Leuchten wie glitzernde Nebel über die Felder. Es war ein feuchter und erfrischender Nebel, der sich wie Morgentau über alles legte und den roten Nebel vertrieb. Er heilte die rote Treibsandwelt und Simi spürte Oshuns Gegenwart überall um sich herum. Die Wärme, die aus dem Stein herausströmte, war Oshu. Simi hielt ihren blauen Stein fest und lächelte. Alles blühte. Die ganze Welt. Simi sah tausende Bäume und Pflanzen, schwer beladen mit Früchten und Blumen. Sie hatte noch nie so viele Pflanzen gesehen, die gleichzeitig blühten. Und sie kannte keine einzige von ihnen. Die roten Pfützen waren verschwunden. Ein klarer blauer Fluss schlängelte sich durch die Felder und Hügel. Überwältigt ließ Simi sich zu Boden fallen. Sie strich über ihren Stein und fühlte noch einmal die Kraft und die Wärme der Göttin. Danke, flüsterte sie. Toin setzte sich neben Simi. Ich bin froh, dass ich zur richtigen Zeit nach Ajao gekommen bin und dass Iala mir diese Kette anvertraut hat. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass dies ein Abschied ist. Toin senkte den Kopf und starrte auf seine Hände. Alle Kinder hier sind dazu bestimmt, hier zu sein. Sie sind glücklich hier. Oshu ist großzügig. Schau dir nur unsere Welt an. Er zeigte um sich. Weißt du, Simi, seit tausenden von Jahren kommen Kinder ohne Familie oder Kinder ohne ein Zuhause hierher. Sie fühlten sich ihr Leben lang Oshu nah. Hierher zu kommen, war für sie wie nach Hause zu kommen. Simi dachte darüber nach. Sie hatte schon vorher gespürt, dass Oshu nicht böse war. Sie rettete die Kinder also aus traurigen Umständen. Aber wieso bist du hierher gekommen? Warst du in unserer Welt nicht glücklich? Fragte sie ihren Onkel. In meinem Fall ist es schwer zu erklären, sagte er und kratzte sich am Kopf. Die Seelen aller Menschen sind nach ihrer Geburt immer noch mit der anderen Welt, aus der sie entstanden sind, verbunden. Manche mehr und manche weniger. Vielleicht bin ich hier, weil Iala der Göttin so nahe steht. Vielleicht ist meine Seele deswegen immer so stark mit der Ursprungswelt verbunden gewesen. Ich habe mich Oshu immer sehr nah gefühlt. Mein ganzes Leben, bevor ich hierher kam, spürte ich, dass ich nicht dorthin gehörte. Die Welt dort oben war nie mein Zuhause. Und ich glaube, Iala wusste das. Er machte eine Pause und seine Augen füllten sich mit Tränen. Ich bin all die Jahre noch wegen Biolla geblieben, aber dann musste ich gehen. Ich war eigentlich nie für eure Welt bestimmt. Mein Herz war schon immer hier zu Hause. Er griff nach Simis Hand und drückte sie sanft. Bitte, sag Iala, dass Toin sie immer in seinem Herzen trägt und dass er um Verzeihung bittet, dass er gegangen ist. Er zog etwas Hölzernes aus einem kleinen Stofftäschchen an seinem Gürtel und legte es Simi in die Hand. Bitte gib das, Biolla. Sag ihr, all diese Jahre hat Toin sich an sie erinnert und es machte ihn glücklich, dieses Geschenk von ihr bei sich zu haben. Jetzt möchte er, dass sie sich hiermit an ihn erinnert und glücklich ist. Simi sah auf ihre Handfläche. Es war ein kleines, geschnitztes Auto aus Holz. Dasselbe Spielzeug, das er auf dem Foto in der Hand gehalten hatte. Sie nickte mit Tränen in den Augen und umarmte ihn. Als der Treibsand Simi ausspuckte, war der Dschungel um sie herum ruhig. Die Bäume, die zuvor noch von heulenden Windböen umhergerissen worden waren, standen jetzt still und friedlich da. Der Regen, der in Strömen niedergeprasselt war, hatte aufgehört. Iala stand mitten auf dem Pfad, eine dunkle, schmale Erscheinung gehüllt in ein weißes Tuch. Sobald Iala Simi entdeckte, hob sie ihre Arme und murmelte fremde Wörter, die Simi nicht verstand. Sofort begann es, um sie herum zu zischen, und der Wind wirbelte Blätter auf. Ein Wirbel formte sich und kreiste um sie alle. Der Wirbel schwoll an und bewegte sich zum See, wo er wie ein Tunnel über ihm schwebte und ihn mit dem Himmel verband. Simi war in die Hocke gegangen, während sie zusah, wie sich das Wasser aus dem See langsam nach oben begab. Oshun und Oya arbeiteten gemeinsam, Wasser und Wind. Große Wellen schwappten ineinander und streckten sich wie Arme nach oben. Der Wirbel grollte und sog die Wellen in sich auf. Er führte sie in den Himmel und verteilte sie in den weißen Wolken. Die Wolken schwollen an, wurden grau und dann wieder weiß und verschwanden. Als der See endlich leer war, blieb der Himmel hellblau und friedlich. Oya und Oshun waren wieder vereint. An der Stelle, wo der See für tausende von Jahren gewesen war, war eine Oase entstanden. Bananen, Papaya, Cashew und Orangenbäume standen nebeneinander und am Boden thronte saftige Ananas zwischen dunkelgrünen Stacheln. Die Bäume waren voll beladen mit Früchten, die alle gleichzeitig reif zu sein schienen. Und dazwischen sprossen Blumen und bunte Gräser, durch die Affen jagten und kicherten. Der Iroko-Baum und der große Stein in der Mitte waren die einzigen Dinge, die daran erinnerten, dass hier einmal der See gewesen war. Iala seufzte leise.
»Es ist vollbracht«,
sagte sie müde. Dann beugte sie sich vor und atmete schwer.
»Simi«,
hauchte sie. »Iala, ich habe Toin und die anderen Kinder gesehen. Wir konnten Adonis mit Oshuns Stein aufhalten.« Iala nickte, als ob sie schon alles wusste.
»Die Göttinnen haben sich geeinigt«, sagte sie. »Es werden keine Kinder mehr verschwinden.«
Iala legte einen Arm um Simi und zog sie an sich. Ihre Kleidung war noch feucht vom Regen, aber sie strahlte Wärme aus und Simi schloss kurz die Augen und lehnte sich an sie. Iala sah Simi an, ihre Augen glänzten.
»Das hast du gut gemacht, mein Kind.«
Jetzt lief sie ein paar Schritte auf die Stelle zu, an der einst der See gewesen war.
»Geht es ihm gut? Meinem Sohn?«
»Ja, es geht ihm sehr gut, Iala. Er ist an einem wundervollen Ort.« Iala nickte langsam. »Ich soll dir sagen, dass er dich immer in seinem Herzen trägt und dich bittet, ihm zu verzeihen.« Eine Träne rollte an Ialas Wange herunter.
»Ich hab dir doch schon längst verziehen, mein Sohn. Schon vor sehr langer Zeit«, flüsterte sie. »Möge die Göttin dich immer beschützen.«
»Die Kinder des Treibsands werden für immer leben«, sagte Simi. »Die Welt unter dem See ist der schönste Ort, den ich jemals gesehen habe.« »Was für ein Unsinn«, rief eine Stimme, die Simi sehr bekannt vorkam. Ihre Mutter lief mit grimmigem Gesichtsausdruck auf sie zu. »Mom, was machst du denn hier? Wieso bist du nicht in London?« Simis Mutter atmete schwer und ignorierte alles um sich herum. »Wir verlassen sofort diesen Ort, Simi. Ich war so besorgt. Ich hatte einen Traum. Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte. Schnell hol deine Sachen. Wir gehen sofort.« »Aber Mom, hör bitte erst mal zu. Es ist etwas passiert. Ich habe Onkel Toin gesehen.« Das Gesicht ihrer Mutter versteinerte sich. »Hör auf, Simi. Ich wusste, dass es ein Fehler war, dich hierher zu schicken. Pack jetzt sofort deine Sachen.«
»Viola.«
Ialas Stimme war leise.
»Es macht eine alte Frau glücklich, ihre Tochter zu sehen.«
Erst jetzt gewahrte Simis Mutter ihre eigene Mutter. Sie starrte sie an, als hätte sie einen Geist gesehen.
»Mama.«
Ihr Gesicht wurde kurz weich, doch dann verhärtete es sich wieder.
Irgendwie hatte ich gehofft, dass die Dinge sich hier verändert hätten.
Simi zog an ihrem Arm. Aber Mom, es stimmt wirklich. Ich habe Onkel Toin gesehen. Er lebt. Dort, unter dem See.
Hör auf, rief ihre Mutter. Wie kannst du mir so wehtun mit solchen Geschichten?
Simis Hände ballten sich zu Fäusten. Sie platzte fast vor Wut. Doch dann fiel es ihr wieder ein.
Hier!
Sie drückte ihrer Mutter das Holzauto in die Hand. Ihre Mutter starrte auf das Spielzeug, bis die Erkenntnis plötzlich ihr Gesicht verzerrte.
»Wo hast du das her?« flüsterte sie. »Er hat es nie losgelassen, dieses dumme, kleine Spielzeug. Ich habe wochenlang daran geschnitzt und es ihm zu seinem 7. Geburtstag geschenkt.«
Jetzt brach ihre Stimme weg und sie drückte das Auto an ihre Brust.
»Ich verstehe das nicht.«
Ihre Mutter zuckte ruckartig zusammen und ihr Körper begann so heftig zu zittern, dass Simi Angst bekam.
»Mom! Hast du ihn wirklich gesehen? Bitte, sag mir die Wahrheit, Simi. Wieso ist er nicht zurück nach Hause gekommen?«
»Er konnte nicht, Tochter.«
Jala hatte so sanft gesprochen, dass Simi sie überrascht ansah.
»Biola, denk mal zurück und erinnere dich an deinen Bruder, wie er wirklich war. Erinnere dich an sein verträumtes Wesen, seine verstreuten Gedanken und seinen abwesenden Blick. Er war ein Geschenk, das nicht zum Behalten gedacht war. Ein Geschenk, das uns nur für einen kurzen, glücklichen Moment geliehen wurde.«
Ihre Mutter schauderte und nickte traurig.
»Er sagte, er wolle, dass du an ihn denkst und glücklich bist, Mom«, sagte Simi.
Ihre Mutter schnappte nach Luft, vergrub ihr Gesicht in ihren Händen und weinte. Sie wippte vor und zurück.
»Iala, es tut mir so leid. Verzeih mir, Mama.«
Iala legte einen Arm um sie. Und auch Simi umarmte ihre Mutter. Eine ganze Weile standen sie so zusammen und hielten sich fest in den Armen. Simi lächelte, als ihr ein Gedanke kam. Genau so sollten Großmütter, Mütter und Töchter sein.
Das war Kinder des Treibsands, Teil 2. Nach dem gleichnamigen Roman von Effua Traoré. Erzählt von Edith Saldanha. Bearbeitung und Regie Silke Wolfrum. Technik Laura Picerno. Redaktion Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024.
Geschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.